Ja, ich werde heute Abend was sagen zu freier Software für eine freie Gesellschaft, zu der Frage, ob GNU Linux und Co., also freie Software, uns einer neuen Gesellschaft näher bringen können, wie das geht. Das, was ich heute Abend erzählen werde, ist im Projekt Ökonux entstanden. Ökonux setzt sich zusammen aus den Worten Ökonomie und Linux. Ökonux beschäftigt sich mit der Frage, welche Auswirkungen kann freie Software oder die Produktionsweise freier Software politisch und gesellschaftlich haben. Und das, was ich heute Abend erzähle, das ist also quasi so ein bisschen eine Einführung in das, was wir machen. Und das wäre ohne dieses Projekt nicht möglich. Also das ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen, was ich heute Abend erzähle, sondern das ist im Projekt, sage ich mal. Möchte eine kurze Übersicht geben. Der Vortrag wird ungefähr eine Stunde dauern, knappe Stunde. Ich werde zunächst kurz was dazu sagen, schon ein Weilchen was dazu sagen, was freie Software ist. Ich werde dabei den Schwerpunkt darauf legen, was wir für wichtig halten bei freier Software. Ich werde im zweiten Teil versuchen, ein bisschen zu erzählen, was das Besondere ist an freier Software, mit Bezug auf unser Thema natürlich. In einem dritten Teil möchte ich ein paar Worte verlieren zu der Überschrift Der Weg in die GPL-Gesellschaft. Unter der GPL-Gesellschaft verstehen wir im Projekt eine Gesellschaftsformation, die auf den Prinzipien der Entwicklung freier Software beruht. Was das sein könnte, dazu später mehr. Und schließen möchte ich mit ein paar perspektivischen Ausblicken. Dabei werde ich auch ein bisschen aus dem kleinen Text, der hinten auch ausliegt übrigens, ein bisschen was vorlesen. Ja, und nach dem Vortrag würde ich mich dann freuen, wenn ihr mit mir ein bisschen diskutieren würdet. Ich würde bitten, dass ich den Vortrag erstmal mehr oder weniger durchhalten kann, also nur wenn massive Verständnisprobleme sind oder sowas zwischendurch fragen, weil das eine oder andere kommt dann vielleicht später noch sowieso und dann die Diskussionsbeiträge oder größere Fragen oder sowas dann bitte im Anschluss zu stellen. Okay. Freie Software, was ist das eigentlich? Ja, es gibt freie Software hat verschiedene Charakteristika. Zunächst mal kann irgendwelche Software frei sein, also es ist nicht irgendwie auf bestimmte Typen von Software festgelegt, sondern alles, was an Software existiert, kann frei sein. Unter Software verstehen wir hauptsächlich Computerprogramme, sagen wir mal. Wobei Software auch Daten umfassen kann, das würde ich auch noch mit reinnehmen, aber hauptsächlich Computerprogramme. Wichtige freie Software ist GNU Linux. Linux haben die allermeisten hier wahrscheinlich schon mal gehört von. Apache, GCC, Perl. Wichtige freie Softwareprogramme. Die sind alle mehr so im Systemnamenbereich angesiedelt. Apache ist ein Webserver, GCC ist ein C-Compiler, Perl ist eine Programmiersprache. Es gibt aber auch freie Software, die sich mehr so an den Endanwender richtet. KDE, ist vielleicht auch inzwischen schon relativ bekannt, ist eine Desktop-Oberfläche, so ähnlich wie Windows. StarOffice ist mittlerweile freie Software, ist ein Office-Paket, so ähnlich wie dieses Microsoft-Office-Paket. GIMP ist eine Bildbearbeitung, sehr leistungsfähig. Das eigentliche Produkt an freier Software ist kostenlos. Ist vielleicht eine der bekannteren Features von freier Software, dass man die aus dem Netz im Prinzip laden kann. Man kann sie auch für relativ wenig Geld erstehen auf CDs. Wird das vertrieben. Das ist aber nicht das Entscheidende. Entscheidender an der freien Software, viel entscheidender ist, dass der Quellcode verfügbar ist. Dass der Quellcode verfügbar ist, das ist eine Grundlage für einen Teil der Rechte, die einem freie Software einräumt. Und da gibt es vor allen Dingen vier Rechte. Nämlich einerseits, dass die Software zu jedem Zweck eingesetzt werden darf. Die Quellen, dazu brauchen wir natürlich die Quellen. Die dürfen studiert und angepasst werden. Die Software darf beliebig weitergegeben werden. Das heißt, wenn ihr irgendwo ein Stück freie Software habt, könnt ihr das euren Freunden, euren Bekannten weitergeben oder sonst wem ins Web stellen, irgendwas damit machen. Und auch die veränderten Versionen dürfen ebenfalls beliebig weitergegeben werden. Zu dem Quellcode sollte ich vielleicht erklären. Computerprogramme können in zwei Formen vorliegen. Die können einmal als Binärcode vorliegen, das ist das, was ihr von Microsoft kriegt, und die können im Quellcode vorliegen. Der Quellcode ist das, was die Menschen geschrieben haben, die diese Programme programmiert haben. Dieser Quellcode ist zumindest prinzipiell für andere Menschen auch verständlich und auch änderbar. Ein binäres Programm ist praktisch nicht mehr änderbar, also das hat man einmal und da kann man irgendwie nichts mehr dran machen. Während in den Quellcode, da kann man reingucken, da kann man was draus lernen und wenn einem Feature nicht passt, dann kann man das entweder selber ändern, wenn man das kann, oder wenn man jemanden kennt, der das kann, kann der das ändern. Das heißt also, wenn man die Word-Abstürze oder sowas, könnte man im Zweifelsfall dann selbst beheben. Also wichtig für uns im Projekt ist aber, wie gesagt, dass es hier nicht um kostenlos geht, das ist ein Aspekt, aber das ist wichtiger ist, dass es frei im Sinne von Freiheit ist. Zur Produktionsweise von freier Software. Freie Software wird zumindest ganz überwiegend geldfrei entwickelt. Das heißt, die Leute, die freie Software schreiben, die kriegen da nichts dafür, also die kriegen kein Geld dafür, sondern die machen das aus irgendwelchen anderen Gründen. Es gibt mittlerweile auch freie Software, die für Geld entwickelt wird, also wo es einen Auftraggeber gibt, der sagt, ich brauche das und das Programm und das Programm ist anschließend freie Software. Das ist bisher noch ein Randbereich, muss sehen, wie sich das weiterentwickelt. Der Kern freier Software entsteht aber wirklich vollständig ohne Geld. Also die Leute, die das machen, machen das aus anderen Gründen. Die machen das nämlich auf freiwilliger Grundlage und hier ordnen wir vor allen Dingen zwei Motivationen. Das eine ist die Notwendigkeit, konkrete Problemlösungen zu haben. Das heißt, ich sitze vor meinem Rechner, habe ein Problem und ich brauche ein Stück Software dafür, um das irgendwie zu lösen. Setze ich mich hin und mache das. Und das Ergebnis von diesem, ich habe das mal eben gemacht, das kann ich einfach freigeben und dann können das auch andere verwenden. Und der zweite wichtige Motivationskomplex ist die Selbstentfaltung der Entwicklerinnen. Software schreiben, programmieren macht Spaß, zumindest nicht unerheblich vielen Leuten. Und die Leute, die das machen, die programmieren, die entfalten sich dabei selbst. Also das ist was die machen wollen, was ihnen gut tut. Bei uns läuft es unter dem Begriff Selbstentfaltung. Übrigens nicht nur programmieren, sondern es gibt auch verschiedene andere Möglichkeiten, an freien Softwareprojekten teilzunehmen. Die haben oft zum Beispiel Websites oder sowas, die wollen ja auch gepflegt werden, solche Dinge. Freie Software wird vielfältig selbst organisiert, produziert. Es sind normalerweise relativ kleine, unabhängige Gruppen, 6 bis 10 Leute in aller Regel. Die organisieren sich irgendwie, also es gibt ganz unterschiedliche Organisationsmodelle. Es gibt Modelle, wo quasi einer das Sagen hat, es gibt Modelle, wo das rotiert, also wo wichtige Entscheidungen von einem getroffen werden oder von vielen getroffen werden, demokratische, das ist ganz unterschiedlich. Also entscheidend ist hier aber, dass die Organisation so gestaltet ist, dass die Leute nicht weglaufen, weil die Leute zwingt ja nichts, in diesem Projekt zu bleiben. Also muss es irgendwie so sein, dass es ihnen auch einigermaßen da gefällt zumindest. Und das organisiert sich also auch großflächig irgendwie alles selbst. Also es gibt keine Zentrale, sag ich mal, die irgendwie diese Riesenmenge freie Software, die es heutzutage gibt, koordiniert hätte oder so, sondern das organisiert sich selbst. Ja, und auch sehr wichtig, freie Software wird international im Internet halt erschaffen. Internet, ohne Internet wäre freie Software nicht denkbar, also ich glaube, das kann man ohne Probleme sagen. Und es sind wirklich auch internationale Teams von Leuten, die da an einzelnen Projekten arbeiten. Jeder, der irgendwo auf diesem Planeten sitzt und einen Zugang zum Internet hat, kann sich da also einklinken. Ein Ergebnis, oder vielleicht das wichtigste Ergebnis überhaupt dieser Produktionsweise ist, dass hier oft eine sehr hohe Qualität entsteht. Diese hohe Qualität macht sich dadurch vor allen Dingen bemerkbar, dass freie Software eben immer wichtiger wird. Also freie Software fängt an, andere proprietäre Software abzulösen. Und das ist im Wesentlichen auf diese Qualität zurückzuführen, die mit diesem Produktionsmodell in die Welt gekommen ist. Man muss heute auch was sagen zu freier Software und kommerziellen Einflüssen auf freie Software. Man muss mal dazu sagen, das verändert sich ziemlich rasant. Also die Folie ist irgendwie ein Jahr alt oder sowas. Und die eine Firma hier, die hier noch draufsteht, Innominate, die gibt es inzwischen nicht mehr. Eine andere Firma, Coral, hat inzwischen das Engagement für freie Software aufgegeben. Also es verändert sich ziemlich rapide. Es gibt aber auf jeden Fall das Phänomen, dass Firmen sich für freie Software engagieren. Nun stellt man sich natürlich die Frage, warum tun die das? Weil freie Software kann irgendwie jeder haben, kostenlos aus dem Internet. Warum? Was haben Firmen da für ein Interesse dran? Da gibt es zwei Gruppen von Firmen, die sich damit befassen. Das eine sind Distributoren und Linux-Firmen, wobei die Linux-Firmen langsam aussterben wieder. Aber die Distributoren, die wichtigsten wahrscheinlich SUSE und Red Hat. SUSE in Deutschland und im europäischen Raum vor allen Dingen, Red Hat vor allen Dingen in den USA. Das sind Firmen, die sammeln freie Software, stellen die zu brauchbaren Paketen zusammen, pressen es auf CD und verkaufen das. Bei denen ist völlig klar, was die für ein Interesse haben an freier Software. Die wollen, dass es so weiterläuft wie bisher, weil das ist quasi die Methode, mit der sie Geld verdienen können. Es gibt auch andere Firmen, vor allen Dingen IBM ist da mittlerweile hervorzuheben. IBM investiert mittlerweile erhebliche Summen in freie Software. In diesem Jahr, sagt IBM, investieren sie $1 Milliarde. Das war nur Dollar. In freie Software, also das ist schon ein ziemlicher Batzen. Bei denen fragt man sich natürlich, ja, was haben die denn davon? Und es ist sehr unterschiedlich. Also IBM hat zum Beispiel davon, dass IBM mit freier Software, mit Linux in Sonderheit, ein Betriebssystem hat, was vom kleinsten Rechner bis zum größten Rechner durchskaliert. Das heißt, die haben, sollte ich vielleicht ein bisschen weniger Tech-Talk machen. Also die können das auf ganz kleinen Rechnern und die können es auf ganz großen Rechnern einsetzen. Ein einheitliches Betriebssystem, das ist für die einfach von Vorteil. Die haben sowas selber nicht so in der Schublade, zumindest nicht mit dem Erfolg. Und die sagen, das ist gut für uns. Freie Software, da haben wir eine einheitliche Plattform, wir unterstützen das. Hat sich übrigens geändert. Es gab Zeiten, da hat IBM von freier Software nichts wissen wollen, aber mittlerweile sind sie ziemlich vehement draufgesprungen. Und man muss auch gerade bei IBM sagen, dass ich das Gefühl habe, sie versuchen auch das, was sie da nutzen wollen, weil die wollen es natürlich auch nutzen, ganz klar, das nicht zu zerstören. Also sie versuchen relativ vorsichtig in diese Szene reinzugehen. Und bisher scheint es auch ganz gut zu gelingen, nach dem, was ich mitbekomme. Andere Firmen, SGI ist auch eine Hardware-Firma, die haben auch ein eigenes Betriebssystem gehabt, eigenes Unix-Betriebssystem, das, ich weiß gar nicht, ob sie da noch dann weitermachen, ich glaube nicht. Für die ist es halt auch, für die ganzen Hardware-Hersteller ist es sehr interessant. Für die Software-Hersteller, vor allen Dingen die, die momentan direkt konkurrieren, Microsoft vor allen Dingen, die nehmen langsam wahr, aha, es gibt freie Software, das haben sie wahrscheinlich schon länger geschnallt. Aber dass die denen auch gefährlich werden könnte, dass die denen die Gewinnmargen erniedrigen könnte, den Umsatz erniedrigen könnte, das kriegen sie so langsam mit. Microsoft hat also in letzter Zeit angefangen, freie Software als Krebsgeschwür zu bezeichnen. Also schon ein ziemlicher Hammer. Und wir dürfen gespannt sein, was da noch auf uns zukommt. Wichtig auch gegen diese kommerziellen Einflüsse ist, dass es Lizenzen gibt für freie Software und diese Lizenzen schützen vor Privatisierung. Wichtigste Lizenz, also ich glaube irgendwie über 50% oder 60% aller freien Software nach einer Erhebung ist inzwischen unter der General Public License, der GNU General Public License der GPL. Da übrigens auch, da kommt das GPL von der GPL-Gesellschaft her im Übrigen. Und diese GPL ist eine Lizenz, die quasi das Copyright benutzt, um das Copyright abzuschaffen. Wenn du ein Stück Software unter GPL stellst, dann sagst du, jeder kann das nutzen und jeder muss es weitergeben. Also beziehungsweise jeder muss, wenn jemand die Sourcen kriegt, dann muss er auch anderen die Sourcen weitergeben. Es gibt einen interessanten Fall, Apple. Die haben jetzt da gerade ein neues Betriebssystem rausgebracht, Mac OS X. Und denen hat das nicht gefallen. Die haben eine andere Lizenz genommen, die haben eine BSD-Lizenz genommen. Die BSD-Lizenz erlaubt, dass die freie Software reprivatisiert wird. Die sagt, du kannst die Sourcen nehmen, du kannst damit machen, was du willst, du kannst sie auch wieder privatisieren. Du kannst Dinge, die du dazu machst, die musst du nicht veröffentlichen. Das ist mit der GPL nicht möglich. Mit der GPL, wenn du an freier Software was änderst, muss diese auch wieder als freie Software zur Verfügung gestellt werden. Bei anderen Lizenzmodellen ist das nicht unbedingt der Fall. Aber wie gesagt, die meiste freie Software ist heute unter GPL. Also einerseits schützen die Lizenzen vor Privatisierung. Andererseits ist aber auch die Qualität, die bei freier Software entsteht, die wir bei freier Software kennen, entscheidendes Kriterium dafür ist, dass diese Qualität durch die Abwesenheit von Entfremdung entsteht. Die Leute, hatte ich gesagt, die freie Software schreiben, die machen das, weil sie das aus irgendwelchen Gründen für richtig halten. Die haben auch ein Interesse daran, dass da möglichst was Gutes bei rauskommt. Und die machen das nicht für Geld, also das heißt, es sagt ihnen niemand, was sie zu tun haben. Und sie sind also in dieser Beziehung überhaupt nicht entfremdet, sondern sie machen das, was sie für richtig halten. Und dadurch entsteht die Qualität. Und das ist mit Lohnarbeit... Ich warte mal die Geräuschkulisse ein bisschen ab. Und das ist mit Lohnarbeit grundsätzlich nicht zu machen. Also man kann sich zwar Lohnarbeit in Grenzen ein bisschen selbst entfalten, aber es gibt halt immer die harte Grenze. Irgendwo gibt es einen Chef, der sagt dann, was man zu tun hat, oder die Chefs haben den Markt, der ihnen sagt, was sie zu tun haben. Da ist also wirklich eine harte Grenze. Da funktioniert das nicht mehr. Und das, denke ich, ist der entscheidende Punkt, dass freie Software, also zumindest in der Qualität, wie wir sie heute kennen, nur geldfrei entstehen kann. Okay, welche Perspektiven hat freie Software? Ja gut, freie Software wird immer wichtiger. Im Serverbereich ist freie Software mittlerweile dominant, kann man sagen. Also gerade was Webserver oder so betrifft, da ist nach meiner Kenntnis freie Software mittlerweile auf den ersten Plätzen. Was als nächstes meines Erachtens ansteht, ist, dass GNU/Linux sich auch auf dem Desktop durchsetzt. Das heißt, eure Rechner zu Hause werden, ich würde mal schätzen, in absehbarer Zeit mit GNU/Linux betrieben werden. Ob ihr da einen großen Unterschied merkt, außer dass es besser funktioniert, das wage ich zu bezweifeln, aber gibt auch technisch sehr interessante Entwicklungen auf Embedded Systems, also auf so kleinen Rechnern, Handys vielleicht. Handys sind eigentlich auch Embedded Systems schon. Auf solchen Dingen läuft inzwischen auch immer öfter GNU/Linux. Auch auf den Mainframes, auf den ganz großen Rechnern läuft inzwischen GNU/Linux ganz oft. Da gibt es also ziemliche Ausbreitungseffekte. Insgesamt gibt es eine ziemlich stürmische Entwicklung in dem Sektor und wir bleiben gespannt auf jeden Fall mal. Was mir aber eigentlich noch wichtiger erscheint, dass diese Idee von freier Software, dass die immer mehr Begeisterung hervorruft. Also Leute stehen oft vor freier Software. Die erste Frage ist gewöhnlich, ja, wie verdienen die eigentlich ihr Geld? Und solche Fragen kommen dann irgendwie noch ein paar und irgendwann stellen sie fest, dass diese freie Software was ganz anderes ist als das, was sie irgendwie sonst aus ihrem Leben kennen. Und irgendwann fangen sie an, sich für diese Idee zu begeistern. Und das geschieht immer stärker. Vielleicht auch heute Abend hier. Und diese Idee freier Software findet also eine gewisse Ausbreitung. Und diese Idee, diese Prinzipien freier Software, werden auch versucht mittlerweile zu übertragen in andere Bereiche. Es gibt Leute, die in anderen Bereichen ihren Schwerpunkt haben, die dieses Phänomen freie Software sehen und die sagen, oh, das ist ja interessant, vielleicht können wir das irgendwie bei uns einsetzen. Und die probieren dann ein bisschen rum, überlegen sich, wie das gehen könnte. Aber wichtig, dieses Prinzip freie Software, diese Prinzipien freie Software, die breiten sich aus. Naja, und am Ende muss natürlich, steht natürlich die Linux World Domination, wobei das mit der Domination natürlich nicht so eng zu sehen ist. Linux herrscht nicht, also aber eine große Verbreitung in vielen Sektoren dieser Ideen, dieser Prinzipien ist absehbar oder zumindest nicht unwahrscheinlich. Okay, jetzt habe ich ein bisschen was erzählt, was freie Software ist, was für uns die wichtigen Aspekte daran sind. Nun zum zweiten Teil, was ist das Besondere an freier Software? Zunächst, freie Software könnte man sagen, naja, das ist ja eigentlich nur so ein Hobby und machen da ein paar Leute irgendwo im Internet, aber eigentlich ist das nur ein Hobby. Jein, würde ich sagen. Freie Software kommt zweifellos aus dem Hobbybereich, aber es einfach als Hobby abzutun, ist sicher zu wenig. Denn freie Software hat einen hohen gesellschaftlichen Nutzen. Andere Hobbyprodukte, was weiß ich, Gartenarbeit oder Malerei oder sowas, die haben zwar auch einen gesellschaftlichen Nutzen, aber der ist relativ beschränkt, schon allein deswegen, weil man das nicht jedem zur Verfügung stellen kann. Freie Software hat einen riesigen gesellschaftlichen Nutzen mittlerweile. Jeder Mensch auf diesem Planeten kann im Prinzip auf seinem Rechner freie Software einsetzen. Das ist bei anderen Hobbyprodukten nicht so. Freie Software steht in direkter Konkurrenz zu Waren, also natürlich in Besonderheit zu Microsoft-Produkten und kann sich gegen diese Waren sogar, zumindest im Moment können wir es beobachten, dass es sich beginnt durchzusetzen. Und das, denke ich, ist was, was ein Hobbyprodukt noch nie gelungen ist. Wenn es ein Hobbyprodukt gegeben hat und das irgendwann kommerzialisiert worden ist, dann war das Hobby weg, mehr oder weniger. Hier ist es umgekehrt. Hier gibt es einen etablierten Markt, einen etablierten Softwaremarkt, proprietäre Software überall. Und da kommt plötzlich dieses Hobbyteil daher und rollt diesen Markt auf. Ganz spannende Entwicklung. Freie Software ist auch ein hochmodernes Produkt. Freie Software wird mit den modernsten Produktionsmitteln hergestellt, die wir so zur Verfügung haben. Computer, Internet. Und während normalerweise Hobbyprodukte eher so dem handwerklichen Bereich entstanden. Und freie Software entsteht international. Und zwar auf eine Weise, wo viele global operierende Konzerne wahrscheinlich froh wären, wenn sie die Organisation so hinkriegen würden. Bei freier Software geht es einfach so. Hobbyproduktion ist auch oft beschränkt auf einen relativ lokalen Bereich. Also gut, man kann sagen, es ist ein Hobby, aber es hat eine Menge neue Qualitäten und ich denke, dass es zu kurz ist, wenn man es einfach als Hobby bezeichnet. Freie Software ist aber auch vor allem keine Ware. Freie Software ist tauschfrei. Freie Software muss ich nicht tauschen, ich muss nichts geben, um freie Software zu kriegen. Also ich kann mir die einfach ziehen aus dem Netz oder so. Für die CDs muss ich vielleicht ein bisschen was bezahlen, für das Buch, für den Support, den ich da kriege. Aber das, was auf den CDs drauf ist, das bezahle ich eigentlich nicht. Waren müssen bezahlt werden, weiß jeder. Hier muss ich nichts tauschen. Ich kann einfach nehmen, was da ist. Freie Software ist im Überfluss vorhanden, klar, sonst könnte ich nicht auch nicht einfach nehmen. Freie Software ist nicht knapp, sie wird nicht künstlich verknappt. Die Leute sagen, ich habe da was geschrieben, ich gebe das jedem, der es braucht, jedem, der es haben will. Und dadurch ist es eben nicht knapp und durchs Internet vor allem halt auch im Überfluss vorhanden. Was an freier Software da ist, kann beliebig oft genommen werden. Waren müssen, damit sie Waren sein können, knapp sein. Also etwas, was nicht knapp ist, Luft, also na gut, vielleicht ist die Luft hier drin jetzt auch langsam knapp, aber an sich Luft ist nicht knapp, deswegen kann man die nicht verkaufen. Also wenn Luft knapp wird, dann kann man sie vielleicht irgendwann mal verkaufen, wollen hoffen, dass wir das nicht mehr erleben, aber solange das nicht der Fall ist, kann man das nicht verkaufen. Es kann keine Ware sein. Bei freier Software liegen die Quellen offen. Das heißt, ich kann auch keine Betriebsgeheimnisse haben. Also das, wovon viele Firmen leben, dass sie bestimmte Produktionstechniken haben, die deren Betriebsgeheimnisse sind, ist bei freier Software schlicht nicht möglich, weil jeder kann reingucken, jeder kann das verwenden, was da drin ist. Auch das grenzt es deutlich von Waren ab. Und freie Software entsteht in Kooperation und nicht in Konkurrenz. Also Waren, Produzenten stehen in Konkurrenz zueinander, die wollen alle die gleiche Ware verkaufen. Daher kommt die Konkurrenz. Freie Software entsteht in Kooperation. Es gibt in freier Software fast keine Konkurrenz. Also es gibt wenige konkurrierende Projekte. Aber oft ist es so, dass wenn es mehrere parallele Projekte gibt, dass eins davon einschläft oder sich eins durchsetzt oder so, dass es über lange Zeiten richtig harte Konkurrenzbeziehungen gibt, das ist eigentlich, also zumindest mir nicht bekannt. Wenn es solche Beziehungen gibt, dann ist normalerweise die Lösung so, dass die irgendwann wieder zusammenfließen. Also man kann das sehen beim GCC, GNOME, KDE gibt es ähnliche Entwicklungen. Waren haben einen Wert, also einen Tauschwert vor allem. Freie Software ist dagegen so wertlos wie die Luft zum Atmen. Okay. So, noch eine Folie zu den Besonderheiten freier Software. Ich hatte es schon zwei, dreimal angedeutet. Freie Software ist Selbstentfaltung plus Internet. Die Selbstentfaltung, hatte ich schon gesagt, ist der zentrale Motor dafür, dass freie Software entsteht. Also die individuelle Selbstentfaltung von Einzelnen. Aber das Internet oder verallgemeinert gesprochen die digitale Kopie als Produktionsmittel oder als Reproduktionsmittel ist eine Qualität, die wir brauchen für freie Software. Digitale Kopie hat wesentliche Eigenschaften, die neu sind, die historisch neu sind. Digitale Kopie ist verlustfrei. Ich kann das Original nicht von der Kopie unterscheiden. Ein Bit ist entweder 1 oder 0 und anschließend ist die Kopie auch entweder 1 oder 0. Ist also ohne Verlust. Computer machen digitale Kopie für alle verfügbar. Computer sind, also die Kopie von Daten ist im Computer eine ganz entscheidende Operation, also ohne das könnte man einen Computer gar nicht bauen eigentlich. Also die ist da so sehr in die Fundamente eingelassen, dass man könnte es fast schon als Kopiermaschine bezeichnen. Und über große Entfernungen hinweg ist es halt durchs Internet mittlerweile möglich. Das Internet kann man verstehen als eine riesige Fernkopiereinrichtung von Bits. Wenn ich in meinem Browser eine HTML-Seite von, was weiß ich, Australien oder sonst wo herlade, dann mache ich quasi eine digitale Kopie von dem, was da auf dem Server in Australien steht, auf meinen Rechner, damit er die anzeigen kann. Und, auch das sehr wichtig, die digitale Kopie ist universell gegenüber allen Informationsprodukten, gegenüber allen digitalen Informationsprodukten zumindest. Das heißt, was ich da digital kopiere, ist völlig egal. Das kann ein Programm sein, das kann ein Text sein, das kann Musik sein, das kann ein Bild sein, völlig egal. Das ist also so gesehen universell gegen den Inhalt. Und wir denken, dass diese digitale Kopierbarkeit, die halt historisch entstanden ist, dass es sich da wirklich um eine neue Qualität handelt. Und zusammen mit der Selbstentfaltung entsteht dieses Phänomen freie Software und dieses Phänomen, so die These unseres Projekts oder eine der Thesen unseres Projekts, kann eben in eine neue gesellschaftliche Formation führen. Und dazu möchte ich jetzt im dritten Teil kommen. Ein paar Takte zur Utopie, GPL-Gesellschaft. Was können wir uns denn darunter vorstellen? Ja, also die schnelle Antwort wäre erstmal noch gar nichts, weil so weit sind wir noch nicht, aber ein paar Ideen dazu und ein paar Ableitungen gibt es schon. Produktionsmittel, so wie wir es in der freien Software sehen, müssten in so einer GPL-Gesellschaft Selbstentfaltung ermöglichen. Das heißt, die Leute, die irgendwie produktiv tätig werden, die müssten das tun als Teil ihrer Selbstentfaltung. So wie das heute bei freier Software ist. Das würde wahrscheinlich auch bedeuten, dass viele Maschinen, die wir heute haben, die auf die Zwecke von Verwertung zugeschnitten sind, dass die so nicht mehr eingesetzt werden können. Weil da ist eben keine Selbstentfaltung dran möglich, oder oft zumindest nicht. Die nützlichen Tätigkeiten sind auch gleichzeitig Selbstentfaltung. Auch das können wir bei freier Software sehen. Da macht irgendjemand was nützlich ist und das macht er, weil er Bock drauf hat. Und diese Kombination, die bräuchte man in so einer GPL-Gesellschaft flächendeckend quasi. Informationen und auch materielle Güter würden in so einer Gesellschaft frei zur Verfügung stehen, so wie wir das bei freier Software sehen. Wir hätten es letztlich damit zu tun, dass wir die Arbeitsgesellschaft, so wie wir sie heute kennen, überwinden. Es gibt keine Arbeit mehr in dem Sinne, weil die Leute tun das, was notwendig ist, weil sie Bock drauf haben. Es gibt keine Waren mehr. Naja, wenn es keine Waren mehr gibt und keine Arbeit mehr gibt, dann brauchen wir irgendwie keinen Tausch mehr. Geld wird dann auch obsolet. Und das Wichtigste, es gibt keine Entfremdung mehr. Die Leute tun das, was sie für richtig halten. Was ihnen Spaß macht. Die wichtigste Produktivkraft in einer solchen Gesellschaft ist die menschliche Selbstentfaltung selbst. Während es heute noch oder immer weniger, aber immer noch Industrie ist oder Maschinen sind, während es in einer solchen Gesellschaft die menschliche Selbstentfaltung selbst. In einer solchen Gesellschaft könnte davon gesprochen werden, dass die Freiheit des Einzelnen tatsächlich zur Bedingung der Freiheit aller wird. Klingt jetzt erstmal sehr utopisch. Wie könnte es denn dahin gehen? Gut, zunächst einfach, sage ich mal, freie Informationsgüter. Informationsgüter sind weitgehend digitalisierbar, unterliegen also den Bedingungen der digitalen Kopie. Damit sind freie Informationsgüter eigentlich kein Thema mehr. Es gibt auch einige, ein paar Bekannte. Zwei Bekannte habe ich mal aufgeschrieben. Wissenschaft rühmt sich oft, dass sie ähnlich frei ist wie freie Software. Wissenschaftliche Ergebnisse werden veröffentlicht. Zumindest war das mal so oder vielleicht war das auch nie so. Da gibt es auf jeden Fall in letzter Zeit ziemlich starke Verschiebungen, dass wissenschaftliche Ergebnisse immer weniger zugänglich gemacht werden. Aber zumindest dem Anspruch nach gibt es das bei Wissenschaft auch. Aber auch Kochrezepte, ganz ordinäre Kochrezepte. Kochrezepte sind frei. Die kann jeder nehmen, die kann jeder nachkochen, die kann jeder verändern, die kann jeder weitergeben. Die Quellen liegen offen, kann man da auch schlecht irgendwie zumachen. Aber freie Kochrezepte sind ein ganz gutes Beispiel dafür, für freie Informationsgüter, die es schon lange gibt. Und wir können uns ja mal kurz eine Welt vorstellen oder einen Essenstisch vorstellen, auf dem nur proprietäre Rezepte wären. Also das wollen wir, glaube ich, uns lieber nicht so lange vorstellen. Also da kann man ganz gut sehen, wie freie Informationsfluss einfach auch an anderen Stellen positive Auswirkungen hat. Und es gibt natürlich auch, vor allen Dingen seit dem Internet, gibt es natürlich auch neue Informationsquellen, die teilweise durch die freie Software inspiriert sind. Freie Literatur, gibt es viele Websites, die freie Literatur sammeln, wo also jeder irgendwie seine Literatur ins Web stellen kann und jeder sie dort lesen kann. Freie Enzyklopädien, freie Musik habe ich hier aufgeschrieben, wobei ich unter freier Musik jetzt nicht Napster oder so verstehe, sondern wirklich Musik, die die Musiker und Musikerinnen machen und sagen, die ist frei, die soll irgendwie von allen, die sollen allen zur Verfügung stehen, während bei Napster ja vor allen Dingen Sachen kopiert werden, die halt dem Copyright unterliegen, wo die Musiker und Musikerinnen gesagt haben, wir wollen das nicht, dass das jedem oder vor allen Dingen die Musikverlage, muss man eigentlich sagen, dass das soll nicht kopiert werden. Freie Musik, da gibt es interessante Entwicklungen in dem Bereich, auch da Lizenzen zu schaffen, die freie Musik ermöglichen. Es gibt inzwischen Musiker, die das interessant finden. Müssen wir sehen, wie das weitergeht. Insgesamt gesehen kann man, glaube ich, sagen, dass die Idee freier Informationsgüter Zulauf bekommt. Wie ich vorhin schon sagte, dieses Phänomen freie Software fällt auf und wird auf andere Bereiche übertragen. Informationsgüter ist natürlich besonders leicht. Der Knackpunkt liegt aber natürlich darin, wie ist es denn mit den materiellen Gütern? Naja, also auch da gibt es spannende Projekte bereits. Es gibt verschiedene freie Elektronik- und Hardwareprojekte, wo also Baupläne in erster Linie gemacht werden für irgendwelche Elektronikteile, irgendwelche Hardware-Sachen. Es gibt ein Projekt, was eine freie CPU zum Ziel hat, also eine Central Processing Unit, ein Mikroprozessor. Es gibt ein, vielleicht das ambitionierteste von allen, ein freies Autoprojekt. Die entwerfen im Internet mit den Prinzipien freier Software ein Auto. Sehr spannend. Was diese Projekte vor allen Dingen machen, ist Baupläne zu machen. Also die sagen, ja, wir können das Internet dazu nutzen, um Baupläne für solche Dinge zu machen. Die Hardware selbst machen die bisher zumindest nicht, sondern die Hardware kann dann von kommerziellen Firmen gebaut werden, erzeugt werden, produziert werden. Oder vielleicht auch im Heimbereich zu der Frage freies Autoprojekt. Wie soll das produziert werden? Naja, also da gab's halt auch die Idee, na gut, man kann sich die Teile dann kaufen und kann das in seiner Garage zusammenbauen oder so. Sehr unterschiedlich. Es wäre aber auch denkbar, dass eine Autofirma das aufgreift. Gut, jetzt könnte man sagen, naja gut, aber dann hat man ja immer noch den kommerziellen Teil. Ja, stimmt. Aber bereits im Kapitalismus, also in der bestehenden Vergesellschaftungsform, wird Information zum immer wichtigeren Bestandteil auch materieller Produktion. Wenn man sich heute eine Fabrik anguckt und sich mal vor Augen führt, wo überall inzwischen Computer stehen, Computer steuern, Roboter oder sowas, der Informationsanteil in der Produktion ist mittlerweile riesig und er wächst ständig weiter. Und auf diesem Weg, so die These, auf diesem Weg könnte es eben weitergehen, dass die Informationsproduktion mit ihren neuen Bedingungen, die wir in der freien Software schon sehen, dass diese Informationsproduktion immer wichtiger wird und die materielle Produktion immer mehr zum Anhängsel der Informationsproduktion wird. Das ist so ähnlich, haben wir das schon mal erlebt, beim Übergang von den Feudalgesellschaften in den Kapitalismus. Damals ist die Agrarproduktion die wichtigste gewesen und heutzutage ist die agrarische Produktion von allen Parametern her nur noch ein Anhängsel der Industrieproduktion. Und die These ist, dass dieser Übergang von der industriellen Produktion oder der Schwerpunkt der Produktion sich in die Informationsproduktion verlagert, die neuen Bedingungen unterliegt, die wir in der freien Software sehen und damit die materielle Produktion immer unwichtiger wird. Die Informationsgesellschaft, wie sie mittlerweile heranwächst, schafft also so gesehen eine fundamental neue Situation. Und ich denke, freie Software, beziehungsweise das, was wir im Anschluss daran denken, das bringt den Begriff Informationsgesellschaft erst richtig auf den Punkt. Okay, so viel zu GPL-Gesellschaft. Ich komme zum letzten Teil. Überschrieben mit Perspektiven. Und dazu die versprochene Lesung. Wir haben uns, ja, es ist im Projekt, ist ein kleiner Text entstanden, der das Ganze ein bisschen, wie soll ich sagen, der die Ideenwelt so ein bisschen auf ein konkretes Beispiel runterbricht. Ich lese einfach mal vor. Es ist überschrieben mit das utopische Klo, weil eine der entscheidenden Fragen, die immer an uns herangetragen werden, neben der Frage, woher kommen die Brötchen, ist, wer putzt das Klo? Und das ist so ein bisschen eine Antwort darauf. Ist also ein Auszug daraus. Ach ja, die Technik. Ich, das utopische Klo, muss ja auch meine Funktion erfüllen. Die Zeiten der Löcher mit Brett sind wohl in fast allen Wohngruppen vorbei. Ich weiß noch, wie ich als Vielfalt von Ideen in den Köpfen meiner heutigen Benutzerinnen schwebte. Die meisten Ideen kamen aus einer Datei aus dem Internet, in der eine Schülerin aus dem 21. Jahrhundert in einer Projektarbeit so ziemlich alle in der Geschichte verwendeten Toilettenarten zusammengestellt hatte. Meine Leute machten sich die meiste Arbeit damit, darüber nachzudenken, wie sie Arbeit einsparen könnten. Dadurch bin ich nicht vergleichbar mit den Klos vor der großen gesellschaftlichen Wende. Aber da die Leute ja die technischen Ideen von davor kannten, konnten sie viel davon in mich integrieren, ohne übertriebenen Blödsinn einbauen zu müssen. Etwas länger dauerte die Diskussion darüber, was sie selber tun wollten und könnten und wozu sie andere fragen müssten, ob sie es für sie tun würden. Dazu war eine kleine Recherche im Internet nötig, um zu schauen, wer kundtat, was er gerne für andere machen würde oder was jemand zu verwenden übrig hätte. Es gibt da eine Website namens Klotopia, von der aus alles übers Klo bauen und verwenden recherchiert werden kann. Da haben dann meine heutigen Benutzerinnen alle zusammen zuerst einmal um diese Website rumgesessen, bei der sie verschiedene Parameter eines möglichen Klos einstellen konnten. Lange haben sie da gesessen, bis aus dem Bedürfnis nach einem neuen Klo so etwas wie ein Vorentwurf wurde. Und was es da nicht alles zu entscheiden gab, die Fragen nach der äußeren Gestaltung waren dann noch eher einfach zu lösen. Manche Bedürfnisse konnten überhaupt erst dann formuliert werden, als meine Benutzerinnen sahen, dass es eine technische Lösung gab. So waren sie noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass meine Benutzung durch kleine Kinder mit Hilfe besonderer Vorrichtungen vereinfacht werden könnte. Naja, und weil sie kleine Kinder eben als mögliche Dauernutzerinnen für mich vorsehen wollten, einige planten bereits Nachwuchs, haben sie dann eine Reihe von Vorrichtungen in mich integriert, die ihre Nachkommenschaft das Leben erleichtern. Die Clotopias-Site unterstützte sie bei diesen Entwurfsüberlegungen dadurch, dass ständig Bilder von Modellen des gerade eingestellten Entwurfs verfügbar waren. Das half ihnen sehr, sich die Auswirkungen der einen oder anderen Entscheidung vorzustellen. Diese Modelle hätten sie sogar noch bildlich in ihr konkretes Bad hineinmodellieren lassen können, aber das hielten sie nicht für notwendig. Vor der großen gesellschaftlichen Wende soll so etwas ganz anders abgelaufen sein. Da gab es überhaupt keinen solchen Planungsprozess, sondern die Menschen, die ein Bedürfnis hatten, konnten lediglich in einen sogenannten Sanitärmarkt gehen, im Wesentlichen eine große, unfreundliche Halle. Dort wurden verschiedene vorkonfigurierte Klos angeboten. Und für diesen bestenfalls halbwegs brauchbaren Mist haben die Leute damals sogar ihr über alles geliebtes Geld hergegeben. Nun ist meinen Benutzerinnen nicht jede Entscheidung für die Erfüllung eines bestimmten Bedürfnisses leicht gefallen. Penibel hat ihnen die Clotopias-Site nämlich für jeden ihrer Entwürfe ausgerechnet, wie groß der Energie- und Rohstoffbedarf für die Realisierung dieses oder jenes Wunsches wäre, sowohl was meine Produktion als auch was meinen Unterhalt betrifft. Eine ganz heftige Diskussion gab es darum, wie wichtig eine Oberfläche ist, die von sich aus schmutzabweisend ist, sodass es in Verbindung mit einer Wasserspülung eine Reinigung nur noch einmal jährlich bedarf. Leider ist so eine Oberfläche auch heute noch nur mit hohem Energieaufwand herzustellen, den einige meiner Benutzerinnen nicht aufwenden lassen wollten. Und auch der Hinweis darauf, dass doch mal ein paar Menschen ein wenig Hirnschmalz in eine Lösung dieses Produktionsproblems stecken sollten, half in der konkreten Situation nicht weiter. Zum Schluss konnten sich die Befürworterinnen der schmutzabweisenden Oberfläche, nur Frauen seltsamerweise, dann doch durchsetzen. Dafür haben sie dann eine etwas weniger aufwendige äußere Gestaltung hingenommen. Naja, und so habe ich heute zwar eine schmutzabweisende Oberfläche und Wasserspülung, aber dafür bin ich außen einfach nur weiß und nicht blau-metallig. Aber jeder meiner Benutzerinnen weiß ganz genau, warum das so ist. Auch früher muss es solche Diskussionen gegeben haben. Diese drehten sich dann allerdings nur um irgendwelche abstrakten Zahlen, wohl wieder dieses ominöse Geld, und nicht um konkreten Umwelt- oder Energieverbrauch. Klar, dass es bei den Leuten, die viel von diesem seltsamen Geld hatten, da nur wenig Diskussionen gab, während gerade in den Wohngruppen mit eher geringen Geldsummen solche Diskussionen zum permanenten Streit führten. Das muss ganz furchtbar gewesen sein. Manchmal frage ich mich, wie es die Menschen unter solchen Bedingungen überhaupt miteinander ausgehalten haben. Endlich waren dann alle Wünsche formuliert, alle Trade-offs zwischen Umweltverbrauch und Bedürfnisbefriedigung ausdiskutiert und alle Entscheidungen getroffen. Zum Schluss waren auch alle meine Benutzerinnen mit der gefundenen, hochindividuellen und daher exakt passenden Entscheidung einverstanden, da sie sich alle daran wiederfinden konnten. Vielleicht ist das ja auch ein Grund dafür, dass alle meine Benutzerinnen besonders sorgsam mit mir umgehen. Jedenfalls ging es nach der Entwurfsphase jetzt zum nächsten Schritt meiner Entstehung. Der Entwurf, den meine Benutzerinnen mithilfe der Clotopias-Site erstellt hatten, wurde an die Leute hinter der Clotopias-Site geschickt. Es gab ein paar Feinheiten beim Klo-Entwurf, die die Software noch nicht selbst abdecken konnte, sodass die Entwürfe nochmal von einem Menschen auf ihre Realisierbarkeit geprüft werden mussten. Zwar entwickelten die Betreuerinnen der Website permanent die Software weiter, aber durch die ständige Kommunikation mit den potenziellen Klo-Benutzerinnen kamen ständig auch neue Bedürfnisse und mögliche Realisierungen hinzu, sodass die Herausforderung, eine möglichst benutzerfreundliche Klo-Entwurfsite zu entwickeln, ständig bestehen blieb. Kein Vergleich übrigens mit dem, wie früher solche Entwürfe abliefen. Da gab es angeblich irgendwo ein paar einsame Ingenieure oder gar Firmenchefs, die genauso einsame Entwurfsentscheidungen fällten. Sicher hatte der eine oder andere von denen was drauf, aber sie hatten einfach schlechte Voraussetzungen. Sie hatten ja nicht das kumulierte Wissen der Nutzerinnen ihrer Entwürfe zur Verfügung. Vor der großen gesellschaftlichen Wende mussten erst umständlich diese schlecht entworfenen, kaum brauchbaren Produkte den potenziellen Nutzerinnen angeboten werden. Erst nachdem das eine oder andere dieser fixierten, aber dennoch in Massen hergestellten Entwürfe von ihnen angenommen worden war oder eben nicht, stellte sich heraus, ob es dann wenigstens einigermaßen nützlich war. Welche Verschwendung von Energie und Ressourcen für Dinge, die vielleicht sowieso keiner haben will. Bei meinen Benutzerinnen trudelten dann auch noch per E-Mail ein paar Nachfragen der Clotopia-Leute ein und es mussten ein paar Kleinigkeiten nochmal diskutiert werden. Aber außer einigen lustigen Stilblüten, die wohl auf das Konto der schlechten Deutschkenntnisse der Mitglieder der Clotopia-Leute gingen, war das eigentlich recht unproblematisch. Und dann war der Entwurf fertig für die Materialisation. Na, und meine eigentliche Materialisation war dann schnell erledigt. Mein Entwurf lag ja ohnehin schon in computerisierter Form vor, sodass es mit der entsprechenden Software nicht weiter schwierig war, diesen Entwurf in Anweisungen an einen Maschinenpark umzusetzen, der letztlich meine Materialisation zu Wege brachte. Und das waren wirklich tolle Maschinen. Die konnten nicht nur Klos herstellen, nein. An einer Stelle wurde zum Beispiel in einer Nachbarmaschine gerade die Grundlage für einen Stuhl materialisiert. So etwas Verrücktes wie diese Sitzgelegenheit habe ich danach übrigens nie wieder gesehen. Große Teile meiner materiellen Entstehung bestanden darin, dass die heute weit verbreiteten Materialisatoren aus den Daten meines Entwurfs Werkstücke materialisierten, die dann später mit Hilfe technischer Verfahren in andere, für den konkreten Verwendungszweck besser geeignete Materialien überführt wurden. So wurden einige Teile, die zunächst als Modell in einem speziellen Kunststoff gefertigt worden waren, später in Metall gegossen. Natürlich konnte das Material der Modelle wiederverwendet werden, sodass nur die später tatsächlich nötigen Teile auch tatsächlich aus neuen Ressourcen hergestellt werden mussten. Früher muss es dagegen viel stärker spezialisierte Maschinen gegeben haben, die nur ganz bestimmte Dinge herstellen konnten. Naja, die technische Entwicklung ist halt ziemlich schnell weitergegangen und es ist einfach praktischer, wenige universelle Materialisatoren zu haben als viele hochspezialisierte Produktionsmaschinen. Begünstigt wurde diese Entwicklung damals durch die vielen freien Projekte, die vor der großen gesellschaftlichen Wende aus dem Boden geschossen waren. Da viele dieser Projekte vor allem an Entwürfen über bestimmte Produkte arbeiteten, wuchs der Bedarf nach solchen Materialisatoren immer stärker. Als dann immer mehr freie Projekte dazu übergingen, sich einen solchen Materialisator anzuschaffen, kamen auch sukzessive immer mehr freie Produkte auf. Als ich dann fertig materialisiert war, kam ich in einen dunklen Kasten und nach einem Gerumpel, war das Steuerprogramm des Schienentransporters etwa von einem Virus befallen, habe ich dann das erste Mal meine Benutzerin zu Gesicht bekommen. Gekannt habe ich es ja schon ziemlich gut, da immerhin die Befriedigung einiger ihrer elementarsten Bedürfnisse in mir vergegenständigt war. Hi, war das eine Freude, als ich endlich vor ihnen stand. Und meine Montage war gar nicht weiter schwer, da die Installationsanschlüsse so weit genormt und vereinfacht waren, dass jeder Mensch mich mit ein paar Handgriffen montieren konnte. Soweit dieser Auszug. Dazu wäre vielleicht noch zu bemerken, dass manche Dinge davon gar nicht mehr so utopisch sind. Also zum Beispiel, wenn man heute, was weiß ich, irgendwelche Möbel kaufen will oder sowas, dann gibt es mittlerweile Programme von den Herstellern, mit denen man sich diese Möbel mehr oder weniger zusammenklicken kann. Also so Baukastenmöbel, Schränke oder sowas oder auch Küchen. Der Schritt von diesem Zusammenklicken bis dahin, dass die Produktionsmaschine dann praktisch das alleine macht und das Ganze vom Webbrowser aus zu Hause gemacht wird, das ist eigentlich noch ein relativ kleiner Schritt. Also da ist nicht mehr so schrecklich viel, also an vielen Stellen ist da gar nicht mehr so schrecklich viel Utopie drin. Auch diese Materialisatoren gibt es heute schon. Es gibt heute Maschinen, die können praktisch aus digitalen Daten irgendwelche 3D-Werkstücke materialisieren. Bestimmten Kunststoffen, Kunstharzen, soweit ich weiß, mit Laser und anderen. Materialien. Und das gibt es im Modellbau zum Beispiel, ist das schon ganz weit verbreitet. Okay. Letzte Folie. Handlungsmöglichkeiten. Muss ich gleich dazu sagen, Handlungsmöglichkeiten, da haben wir noch was vor. Also da wissen wir noch nicht so schrecklich viel. Zunächst natürlich freie Software unterstützen, ganz klar. Freie Software selbst benutzen und anderen empfehlen, ist natürlich immer gut. Man kann auch sich ein Stückchen an dieser freien Softwareentwicklung beteiligen, indem man den Kontakt mit den Entwicklern und Entwicklerinnen aufnimmt, Fehler weiterleitet, Wünsche vielleicht formuliert, sowas in der Richtung. Wer das kann, kann natürlich auch selbst freie Software schreiben. Damit einfach diesen Pool freie Software vergrößern. Ganz wichtig, gemeinsam weiterdenken, weil ohne das Denken kommen wir irgendwie überhaupt keinen Schritt weiter. Ein ganz wichtiger Bestandteil da drin ist, sich von den Denkkategorien der Arbeitsgesellschaft zu befreien. Die wird uns seit unserer Geburt in die Köpfe gehämmert und die sitzt da sehr tief drin. Und uns davon zu befreien, dass die Welt auch anders sein könnte, dass sie nicht so sein muss, wie sie ist, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Teil von diesem Denkprozess. Wer mag, kann das natürlich gerne bei uns tun. Könnt ihr mal einen Blick auf die Website werfen. Der Kern des Projekts ist eine Mailingliste, wo also ziemlich intensiv diskutiert wird. auf eine sehr angenehme Art und Weise. Also ich war schon auf vielen Mailinglisten, aber so ein angenehmes Klima wie da habe ich noch nie erlebt, muss ich sagen. Und auch, ja, wie soll ich sagen, sehr produktiv ist. Also es gibt sehr spannende Diskussionen mit neuen Erkenntnissen, neuen Überlegungen. Hier steht dann mal so, eigene Projekte, eigene Produkte frei zur Verfügung stellen. Ist noch ein bisschen unausgegoren, deswegen sage ich mal lieber nicht so viel dazu. Und auch eigene freie Projekte gründen wäre natürlich noch die Frage, wie sowas gehen kann. Mit Informationsgütern ist das relativ leicht. Die kann man im Internet auf einer Website relativ leicht zur Verfügung stellen. Das ist kein Problem. Materielle Güter müssen wir noch drüber nachdenken. Okay, das war's, was ich euch erzählen wollte. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit.